Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialgestaltung, der Podcast. Heute sprechen wir über das Thema Recruiting. Denn nichts treibt die Sozial- und Gesundheitswirtschaft so um wie der Fachkräftemangel. Um diese Aussagen mal mit ein paar Fakten zu unterfüttern, haben wir uns die Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit angeschaut. Im Schnitt sind Stellen in der Altenpflege nach einer Kündigung zum Beispiel mehr als 240 Tage lang unbesetzt. Fast 70% aller Stellen sind nach einer Kündigung länger als 3 Monate vakant. Schaut man sich nun die Gesundheitsberufe, Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe an, sind nach einer Kündigung mehr als 64% aller Stellen länger als 3 Monate vakant. Aus diesem Grund habe ich heute 2 Gäste eingeladen, um zu diskutieren, wie wichtig das richtige Recruiting ist. Von der Sozialgestaltung begrüße ich meinen Kollegen Herrn Lukas Lamberts. Er ist Experte, wenn es um das Thema Arbeitgeberattraktivität im Sozial- und Gesundheitswesen geht. Außerdem begrüße ich Frau Maja Rödenbeck-Schäfer, selbstständige Recruiting-Beraterin und freie Texterin und Autorin, aber auch Inhouse-Beraterin für die DRK-Kliniken Berlin. Herzlich willkommen, Sie beide.
Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Ja, vielleicht stellen Sie sich beide einmal kurz vor. Ich würde sagen, Ladies first.
Auf jeden Fall, absolut.
Sehr gerne. Ja, ich bin seit 15 Jahren im Recruiting im Gesundheitswesen unterwegs, nachdem ich vorher eigentlich was ganz anderes gemacht habe. Nach dem Studium der Kommunikationswissenschaften war ich erstmal Radiomoderatorin und dann selbstständig tätig als freie Journalistin. Ja, und dann kam ich wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem Thema Nachwuchsgewinnung erstmal, weil ich ein Buch geschrieben hatte zum Thema Quarterlife Crisis, wo es ja da um Berufswahl unter anderem auch geht. Und so kam ich dann erst in die Nachwuchsgewinnung für die Diakonie Deutschland und habe Kampagnen entwickelt und das lief dann so gut, dass wir das ausgeweitet haben auf alle Bewerberzielgruppen und nachdem ich das eine Weile gemacht hatte und mir ganz viel Wissen angeeignet habe, habe ich bei den DRK-Kliniken Berlin die Möglichkeit bekommen, das alles mal an der Basis wirklich so auszuprobieren, wie ich es für eine gelungene Rundum-Recruiting-Strategie halte.
Vielen Dank. Ich höre, Sie waren mal Radiomoderatorin, dann sind Sie an unserem Podcast hier perfekt.
Ja, an alte Zeiten denke ich da zurück, ja.
Ja, prima, ein absoluter Profi. So, Lukas, dann darf ich dich bitten, dich kurz vorzustellen.
Ja, das mache ich sehr gerne, Daniela, vielen Dank. Ich freue mich total, dass wir Frau Rundbeck-Schäfer heute gewinnen können für diese Podcast-Aufnahme als absolute Koryphäe in dem Bereich. Und zu meiner Person vielleicht ganz kurz. Ich bin von Hause aus gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger, habe damals meine Ausbildung in Aachen gemacht und habe dann berufsbegleitend im Bereich Healthcare Management bzw. Gesundheitsökonomie ein Bachelor- und Masterstudium noch draufgesetzt. Und war dann einige Zeit bei einem großen privaten Träger im Bereich des Regionalmanagements tätig und bin jetzt bei der Sozialgestaltung im 8. Jahr tätig und habe seitdem auch noch mal weitere Expertise auch im Bereich des Managements und vor allen Dingen aber auch im Bereich von Personalgewinnung in der Pflege, speziell auch in der Organisationsberatung und da im Rahmen der Arbeitgeberattraktivität erlernt, gewonnen und ja, gebe diese auch im Rahmen der Mandate dann auch an unsere Kunden weiter. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema und das ist auch das Thema, was uns alle umtreibt, gerade auch die Entscheidungsträger und die Akteure in der Pflegebranche, denn ohne Personal geht es eben entsprechend nicht weiter. Wir haben viele Insolvenzen, die auch dadurch bedingt sind, dass wir zu wenig Personal haben und entsprechend ja dann zu gewissen Belegungsstopps und Auslastungsschwierigkeiten kommen oder die dazu führen. Und ja, dahingehend freue ich mich jetzt heute, zusammen mit Frau Rundbeck-Schäfer und dir, Daniela, einmal in den Austausch zu gehen, welche Maßnahmen man ergreifen kann, um eben erfolgreich auch Personal zu rekrutieren.
Super, vielen Dank, Lukas. Und ich glaube, du hast auch eine ganze Menge an Fragen oder Diskussionspunkten mitgebracht, richtig?
Ja, so ist es tatsächlich. Da würde ich ganz gerne direkt mal die erste Frage an Sie richten, Frau Rundbeck-Schäfer. In Ihrem Bereich haben ja schon zahlreiche Recruiting-Kampagnen umgesetzt, erfolgreich umgesetzt. Und da würde mich jetzt erstmal interessieren, welche Maßnahmen Sie für die wichtigsten halten, um einfach generell zu mehr Bewerbungen von Pflegekräften oder auch Assistenzkräften zu kommen.
Ja, also mein großes Erfolgsgeheimnis, sage ich mal, ist, das Recruiting wirklich ganzheitlich anzugehen. Es wird einen nicht eine Recruiting-Kampagne im Sinne von Plakate aufhängen und Banner irgendwo online schalten, retten. Es gibt auch nicht das eine neue Recruiting-Tool. Es gibt ja da ganz viele neue Apps, die einen auch ständig anrufen und ihre Services anbieten. Es gibt auch nicht die eine App, die jetzt die Rettung ist, sondern man muss einfach das Recruiting als Abteilung vollständig neu aufbauen. Da braucht man erstmal Leute, die das können, mindestens 2 und dann je nach Einrichtungsgröße eben noch mehr. Und die müssen alles machen von der Arbeitgebermarke, die man erstmal festlegen muss, wo man eine Wortbildsprache finden muss und einen schicken Claim. Man braucht ein super Karriereportal, was sich von anderen abhebt. Und dann die Social-Media-Arbeit natürlich. Aber ganz wichtig auch die WhatsApp-Kommunikation mit den Bewerbenden. Immer mehr binden jetzt WhatsApp ein, aber viele binden das praktisch nur wie so eine Art zusätzlichen Weg, Bewerbungsunterlagen als Formular hochzuladen. Aber das ist nicht, was WhatsApp ist, sondern ich nutze WhatsApp, um wirklich mit Bewerbern zu quatschen. Und die halten mich für ihre beste Freundin und schicken mir Fotos von ihren Pferden und gestrickten Socken, weil ich eben freundschaftlich mit ihnen umgehe. Bei der letzten Zählung waren es 1000 Chats im Jahr, die ich führe und so die Bewerber ermutige, weil zwischen dem ersten Moment, wo die vielleicht eine Stellenanzeige oder einen Social-Media-Post von uns sehen und dem Moment, wo sie dann wirklich auch ihre Unterlagen abschicken, da ist die meiste Arbeit zu tun, nämlich die Überzeugungsarbeit und dass das ja erstmal unverbindlich ist und dass wir ihnen auch zur Seite stehen. Und dann gibt es noch ganz viele Arbeiten darüber hinaus, die ein Recruiting-Team machen muss, sei es interne Weiterbildung, dass die Fachbereiche wissen, wie geht man heute mit Bewerbern um, sei es Verschnellerung der Prozesse, schnellere Verträge ausstellen und so weiter. Also es gibt so viel zu tun und das kann man nicht nebenbei machen, wenn man auch noch Vertragsmanagement macht oder wenn man in der Unternehmenskommunikation eigentlich auch noch Unternehmensnews schreiben muss.
Ich hätte eine Frage zum Thema WhatsApp. Das hat mich gerade wirklich überrascht. Vielleicht bin ich da auch die falsche Zielgruppe oder eine andere Generation, aber ich würde mit meinem zukünftigen Arbeitgeber gar nicht über WhatsApp kommunizieren wollen.
Also muss man ja auch nicht. Das darf immer nur ein zusätzlich angebotener Weg sein. Erstmal aus Datenschutzgründen und auch ja für den Fall, dass eben Bewerbende das auch nicht machen wollen. Aber ich sage Ihnen, bei uns von 100 Leuten, die wir per WhatsApp kontaktieren, ist einer verwirrt und will das nicht. Und dann hören wir auch sofort auf. Oder also ich duze ja auch alle. Wir haben ja auch Entscheidung getroffen zu duzen im Recruiting. Und wenn das einer nicht will, dann höre ich auch sofort auf und erkläre kurz unsere Strategie und sage, es ist aber auch kein Problem, zum Sie überzugehen. Aber die allermeisten Leute finden dieses freundschaftliche, direkte, schnelle einfach toll. Genau das wollten sie ja, damit Bewerbung einfach wird und Spaß macht.
Ja, genau. Und der Zugangsweg ist erstmal auch ein schnellerer. Da gibt es ja auch noch weitere Maßnahmen wie 60-Sekunden-Bewerbungen oder One-Click-Bewerbungen oder sowas. Und da sieht man ja, glaube ich, auch bei vielen Trägern, dass die da noch, ich sage jetzt mal vorsichtig, etwas verstaubtere Strukturen anbieten im Rahmen des Erstkontaktes sozusagen und immer noch auf die klassischen Portale zugreifen und erstmal wollen, dass man mit einer PDF erstmal alle Unterlagen hochlädt. Und ich glaube, das erreicht eben die jüngere Generation Z. Und jetzt geht es ja dann auch in die Generation Alpha so langsam über, eben nicht mehr. Von daher halte ich das auch persönlich für den richtigen Weg, zumindest um erstmal den Erstkontakt zu den potenziellen Bewerbern herzustellen. Darüber hinaus würde mich auch noch mal interessieren, wie gehen Sie damit um, auch mit dem Generationenkontext? Jetzt ist es ja nun mal so, die Babyboomer gehen jetzt in Rente so langsam und Stichwort Mitarbeiterbindung. Wie schaffen Sie es oder haben Sie konkrete Maßnahmen, die Sie umsetzen, jetzt vielleicht auch in den DRK-Kliniken in Berlin, um eben auch ältere Mitarbeiter noch über den Renteneintritt hinaus ans Unternehmen zu binden?
Die Zuständigkeit für diesen Bereich fällt bei den DRK-Kliniken Berlin nicht an das Recruiting-Team, sondern das liegt bei den Pflegedienstleiterinnen. Bei uns arbeiten ja viele Rotkreuzschwestern, also eine weibliche Krankenpflegerin, die kann eben sich entscheiden, ob sie als Rotkreuzschwester bei uns arbeitet oder als normale Angestellte in der GmbH. Und diese Rotkreuzschwestern sind ganz oft bis nach der Rente noch tätig, weil das ist deren Leben, Berufung, wie man auch sagen will. Pflege ist dafür brennen sie. Und da findet die Pflegedienstleiterin dann oft Wege, um sie dann aus dem Nachtdienst rauszunehmen oder mehr so auch in anleitende, coachende Funktionen zu bringen, aber trotzdem, dass sie wirklich auch noch auf Station oder im Funktionsdienst helfen können. Ist aber jetzt kein Programm in dem Sinne, sondern es ist wirklich individuell. Da guckt die Pflegedienstleiterin dann, was machen wir denn jetzt mit der Dame, die geht eigentlich in Rente, möchte aber noch was machen. Wo könnte sie uns denn jetzt wirklich noch helfen?
Nee, da haben Sie natürlich recht, selbstverständlich. Das ist dann eher ein nachgelagertes Thema auf Ebene des Pflegemanagements. Das stimmt. Und wie gehen Sie denn mit dem Thema, weil Sie eben auch zum Beispiel von WhatsApp sprachen, auch mit Pflege-Influencern um als Beispiel? Beraten Sie auch dahingehend, dass Sie sagen, es ist wichtig, dass man authentisch als Organisation, als Einrichtung, als Unternehmen auch nach außen geht, gerade auch jetzt über Social Media. Die meisten, gerade die jüngere Generation, greift wahrscheinlich zum Handy, sitzt in den öffentlichen Verkehrsmitteln und sucht dann nach Stellen, so also Stichpunkt SEO-Marketing, Google-PageRank, Auffindbarkeit, aber auch dahingehend, der Fisch stinkt ja meistens vom Kopf, dass man dahingehend versucht, authentische Stimmungsbilder, Videos, Image-Kampagnen auch digital nach außen zu tragen. Was bieten Sie da an oder wie beraten Sie da in dem Bereich?
Das sind ja für mich zwei verschiedene Themen. Einmal die Suchmaschinenoptimierung. Natürlich ist es ganz, ganz wichtig, dass man ein gutes Ranking bei Google Jobs hat und das Karriereportal gut gerankt ist. Und ich schalte keinerlei kostenpflichtige Stellenanzeigen mehr, sondern wir machen alles über WhatsApp und über gutes SEO. Und das heißt, wir sind ständig dabei, das Karriereportal mit neuen Inhalten zu bestücken, neue Landingpages zu machen, um für möglichst viele Keywords gefunden zu werden. Und deswegen schreiben wir uns die Finger wund, was Karriereblogartikel angeht. Aber es hilft eben auch. Ne? Wir machen das Redaktionelle und unsere Agentur. Dafür ist eben auch Budget eingeplant, dass die Agentur eben alle technischen Dinge macht, um unser Karriereportal so gut wie möglich bei Google zu platzieren. Und das andere ist die Social-Media-Arbeit. Lustigerweise komme ich gerade total erschöpft von einem Corporate-Influencer-Event wieder, weil ja, man muss in den sozialen Netzwerken unterwegs sein. Meiner Meinung nach sind 2025 die drei wichtigsten: LinkedIn, Instagram und TikTok. Facebook und Twitter haben wir abgeschaltet, schon länger. Die drei sind die wichtigsten und wir haben gerade nochmal bestätigt bekommen bei dem Influencer-Wochenende, da hatten wir nämlich drei Influencer eingeladen, die uns das alles auch so ein bisschen nochmal erklärt haben, dass Unternehmen kaum noch eingeblendet werden in den Feeds mit ihren Unternehmensbeiträgen. So cool die sind, so locker und modern die sind, aber Unternehmensbeiträge werden halt nicht mehr in die Feeds gespült und deswegen haben Unternehmen kaum noch eine andere Chance als mit eigenen Corporate-Influencern über Personen, also nicht über den Unternehmensaccount, sondern über zusätzliche Personenaccounts in die Feeds von den Leuten reinzukommen. Und deswegen ja meine Nachfolgerin bei den DRK-Kliniken, also ich bin ja noch im Team als Beraterin und es gibt aber eben eine neue Leiterin, Frau Kreifels, und die hat jetzt als erstes Projekt dieses Jahr dieses Influencer-Event auf die Beine gestellt, wo wir uns drei Tage lang haben schulen lassen und wo wir jetzt ganz gespannt sind, was unsere 6 neuen Influencer aus allen Pflegebereichen, aber auch eine Sozialarbeiterin ist dabei, was die jetzt auf die Beine stellen werden.
Ja, ein sehr, sehr spannender Ansatz auch und auch gerade für unsere Zuhörer, glaube ich, nochmal ganz wichtig, was Sie gerade gespiegelt haben. Mich würde dann jetzt darauf aufbauend auch nochmal interessieren, inwieweit Sie mit Ihren Maßnahmen denn jetzt auch konkret Bewerberzahlen, Bewerberquoten auch steigern konnten und wie viele, wenn Sie es benchmarken, wie viele dann auch in eine Festanstellung mit übernommen werden konnten, im Kontext zu dem, was eben vor Ihrer Tätigkeit dort, zum Beispiel in den DRK-Kliniken passiert ist.
Ja, also wir messen das natürlich alles ganz genau und das ist ja auch wichtig, man muss auch intern aussagekräftig sein, weil das Ganze kostet ja eben auch Geld, es kostet Personalkosten und auch so ein Karriereportal so schick zu machen, wie wir es haben, das ist wirklich, muss man sagen, da muss man Geld in die Hand nehmen. Deswegen sind die Fragen auch berechtigt und ich schreibe also proaktiv einen Bericht für den Aufsichtsrat, um einfach da auch das zu zeigen, dass das was bringt. Bevor ich anfing, hatten wir knapp 4.000 Bewerbungen im Jahr, jetzt nach 5 Jahren hatte ich die Bewerberzahlen auf knapp 16.000 im Jahr gesteigert und ich kann sagen, das sind alles ernsthafte Bewerbungen. Also da sind nicht jetzt die WhatsApp-Anfragen, wo nur mal einer fragt und dann nie wieder von sich hören lässt oder ausländische Bewerber, die noch ganz fern von jeder Anerkennung in Deutschland sind, die zählen da alle nicht mit rein. Also die fangen wir gleich auf WhatsApp ab und die rechnen wir dann auch nicht, um jetzt die Statistik aufzuplustern. Das sind wirklich alles Bewerbungen, die in unserem Bewerbermanagementsystem als vollständige Bewerbung eingegangen sind. Was wir nicht rauswischen können, sind Doppelbewerbungen, weil das anonymisiert gemessen wird. Also wenn dann einer sich für 2 Abteilungen beworben hat, dann ist der 2-mal gezählt. Das muss man auch dazu sagen. Auf jeden Fall sind das alles relevante Bewerbungen und auch wenn man dann sagt, naja, vielleicht sind das alles nur Auszubildende oder so. Nein, es sind eben, also ich kann auch sagen, aus dem Bereich Pflege und Funktionsdienst haben wir die Bewerbungen von 16% der Gesamtbewerberzahl auf über 40% steigern können. Also auch in den Mangelberufen. Also es hat auch Auswirkungen auf Bewerbungen aus dem Bereich Mangelberufe sozusagen gehabt. Auch das kann ich belegen. Und die Einstellung, wir haben ungefähr 800 im Jahr, die misst allerdings die Personalabteilung und da dann doch mehr noch auch auf anderen Wegen zustande kommt, ist die Zahl, die ich da im Bewerbermanagementsystem habe, immer nicht die aktuelle. Ich messe die Conversion Rate jedes Jahr und die ist schwankend. Also die ist mal, wenn sie unter 10% ist, ist es mir zu wenig. Wenn sie mal 10% oder knapp 10% ist, ist es gut. Und da spiegele ich einfach jedes Jahr zurück. Leute, wir vergrößern den Funnel. Das ist ja alles, was das Recruiting-Team machen kann, ist den Funnel zu vergrößern. Alle Leute, die wir absagen, werte ich aus. Und da habe ich zum Beispiel rausgefunden, dass wir eben Leute, die Minijobs in der Pflege haben wollten, ganz lange alle abgesagt haben, weil das dann zu schwierig mit dem Dienstplan war. Und da habe ich zum Beispiel dann erwirken können, dass wir wieder mit Minijobbern arbeiten, weil ich zeigen konnte, dass wir da ein sehr großes Potenzial haben, eben gerade so Engpässe mit zu belegen. Also das ist das, was ich machen kann. Den Funnel vergrößern, mehr Bewerber oben in den Trichter reinschütten und dann kommen auch mehr Einstellungen unten raus.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten, bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/bildung. Campus. Wir freuen uns auf Sie.
Können Sie allgemein nochmal Maßnahmen, wir haben jetzt auch schon viele angesprochen, oder Ihre wichtigsten priorisierten Themen, die Sie auch im Rahmen Ihrer Mandate, dann auch extern oder außerhalb der DRK-Kliniken, zur Steigerung der Bekanntheit und Reichweite bzw. zur Attraktivität eines Arbeitgebers führen, nochmal benennen? Oder kann man die überhaupt so verallgemeinert oder muss man dann immer spezifisch gucken in die Organisationsprozesse des jeweiligen Trägers, der jeweiligen Einrichtung? Was wird schon umgesetzt oder gibt es dort bei Ihnen wiederkehrende Themen, wo Sie sagen, ja, das findet sich ganz häufig und da setzen wir auch meistens an?
Ja, es ist immer wieder dasselbe. Man muss ganz nochmal nach Adam und Eva zurück. Also viele denken dann, ja, machen wir mal was Modernes und machen dann irgendeinen Social-Media-Kanal auf. Aber die Arbeitgebermarke steht noch gar nicht. Die wissen gar nicht, was dazugehört überhaupt. Nämlich der Claim, die Wortbildsprache, wirklich auch die eigene wiedererkennbare Bildsprache, wie auch Coca-Cola, wenn die Werbung machen, solche Sachen, dass auch die Bewerberkommunikation mit Arbeitgebermarke zu tun hat. Dann ganz oft finde ich eben vor, Leute wurden als Recruiter eingestellt, aber entweder sie haben keine Erfahrung in dem Bereich oder sie haben keine Durchsetzungskraft und sie wissen gar nicht, wie viel ich mich streiten muss, um meine Sachen durchzubringen. Ich habe zwar die absolute Rückendeckung der Geschäftsführung bei den DRK-Kliniken, das Management steht hinter mir, aber wie oft ich mit neuen Führungskräften darüber diskutiere, dass sie nicht wollen, dass man duzt und solche Sachen. Man muss halt auch ganz viel aushalten, ne? Oder unsere lockeren Stellenanzeigen sind dann Leuten ein Dorn im Auge. Ja, viele verstehen dann auch Trends, die steigen da nicht richtig durch, wie WhatsApp. Die dann kaufen sie sich irgendeinen Dienstleister ein, der ihnen da irgendein automatisiertes Chatbot-WhatsApp-Dings baut, aber dass das nicht das ist, was wirklich die Bindung an den Bewerber entstehen lässt, da wird dann eben irgendwo mittendrin aufgehört. Und das, also letztendlich fange ich überall nochmal ganz von vorne an, gucke, ob überhaupt erstmal die Basis stimmt, bevor man dann im zweiten oder dritten Beratungstag mal an eine Social-Media-Strategie oder Corporate-Influencer-Programm oder was auch immer gehen kann. Und was eben auch sehr wichtig ist, viele verstehen nicht, dass es heute nicht mehr reicht, etwas professionell zu machen. Es machen ja jetzt alle, haben ja professionelle Agenturen an Bord und so weiter. Ich muss ja darüber hinausgehen und mich von anderen abheben. Wir hatten zum Beispiel die ersten 3 Jahre, wo ich angefangen habe, einen Taucher in Badeanzug auf unserem Karriereportal, weil das eben diese Irritation beim Bewerber hervorruft, dass er denkt, was, bin ich jetzt hier wirklich auf dem Krankenhauskarriereportal? In dem Moment bleibt er bei uns hängen und da habe ich ihn erstmal gecatcht und dann habe ich etwas mehr Zeit, um ihn mit Stellenanzeigen, Inhalten und so zu bekommen, als wenn der nur wieder irgendwen mit Stethoskop da oben sieht, den er schon 1000-mal gesehen hat. Und dieses letzte bisschen Innovationskraft, immer über das hinaus, was alle anderen machen und ein bisschen anders als alle anderen, das habe ich also ganz selten, dass das schon vorhanden ist in den Unternehmen.
Ja, das stimmt. Das kann ich auch nur so bestätigen. Das erleben wir auch ganz oft in unseren Mandaten. Und es ist wirklich Überzeugungsarbeit und bedarf eben auch der korrekten Ansprache und so ein bisschen Feinfühligkeit auch, um es letztendlich dann auch zielgerichtet umzusetzen in so einem Transformationsprozess, weil eben viele Akteure und Entscheidungsträger dort noch in Anführungszeichen vorsichtig gesagt von der alten Schule sind und das eben noch nicht so sehen, jetzt mit modernen und zeitgemäßen Maßnahmen eben entsprechend auch auf die potenziellen Bewerber zuzugehen.
Ich hätte mal eine Zwischenfrage zu diesem Thema. Ich kann es total nachvollziehen, diese Nähe zu schaffen, dieses Persönliche, auch das Duzen. Aber kommt man da nicht in Schwierigkeiten, wenn man im Bewerbungsprozess dieses Lockere verkörpert und diese Duzkultur, aber derjenige dann letztendlich in einem Team landet, wo die Führungskraft das nicht lebt?
Das höre ich natürlich oft, diese Frage, und kann dazu nur sagen, also das machen ja alle, ob IKEA oder hier in Berlin die BVG, der ÖPNV, öffentliche Nahverkehr, die duzen alle auf ihren Plakaten und wenn dann der Kontrolleur kommt, dann fragt er trotzdem, kann ich bitte Ihr Ticket sehen und nicht zeig mal deine Fahrkarte. Und bei IKEA, wenn ich dann da hingehe und will dann Schreibtisch, dann sagen die auch nicht, ja guck mal hier, habe ich was für dich, sondern dann sagen sie ja auch, ich führe sie in die richtige Abteilung. Also Also das verstehen die Leute schon sehr gut. Das ist einfach gelernt, dass Werbung heute etwas anderes ist als dann letztendlich das Produkt, die Anwendung. Und es gibt bei uns auch Teams, die duzen auch schon ab dem Vorstellungsgespräch und erproben das und machen das auch im Arbeitsalltag. Und es gibt aber auch etwas noch konservativere Abteilungen, wo das nicht der Fall ist. Aber das hat noch nie ein Bewerber jetzt da bemängelt, dass da irgendwie ein Bruch in der Kommunikation wäre.
Okay.
Und wie ist das bei Ihnen im Bereich des Onboardings? Wird das gefragt von den Bewerbern? Und vor allen Dingen, zweite Frage noch direkt hinterhergeschoben, wie ist das so mit Nachhaltigkeitsthemen? Werden die zunehmend auch im Rahmen des Bewerbungsprozesses von den Bewerbern selber schon abgefragt oder benannt?
Also für mich gehört Arbeitgeber, Werte und so weiter und Mitarbeitervorteile zusammen. Das sind alles Gründe, warum ich mich für ein Unternehmen entscheide. Mhm. Und deswegen berichten wir auch über das Thema Nachhaltigkeit und unsere Umweltschutzprojekte und so weiter auf der Benefits-Seite und wo die Leute eben auch nach ihren Gehältern gucken können oder nach unserer Kinderbetreuung oder so weiter. Und da kriegen die das schon mit und wir nehmen das auch immer mal als wechselnden Benefit mit in die Stellenanzeigen rein. Auch ein wichtiger Tipp, da nicht immer die 5 selben Benefits zu nennen, sondern mal auszuwechseln und die Benefits an die konkreten Abteilungen anzupassen. Aber es hat jetzt noch nie, also ich persönlich habe es noch nicht erlebt, dass dann ein Bewerber gesagt hätte, ja, deswegen habe ich mich jetzt für euch entschieden, weil in der Stellenanzeige stand, dass ihr ein Klimaschutzprojekt habt oder so. So konkret noch nicht, nee.
Also könnte man sagen, dass das eher so Hygienefaktoren sind?
Naja, es muss schon was dahinter stecken, das jetzt einfach nur auf die Seite zu schreiben und dann aber da gar nicht das mit Projekten zu untermauern, das würden die Bewerbenden schon recht schnell aufdecken, ne, dass das alles nur Gerede ist. Also man muss dann schon die Projekte, die dazu gehören, weiß ich nicht, wir haben zum Beispiel eine Solaranlage auf unserem Hospiz oder oder diese E-Auto-Ladesäulen auf dem Parkplatz und so. Also es muss dann schon solche Sachen auch geben, die dahinter stecken. Aber natürlich ist es so ein Trend, den man als Arbeitgeber mit aufgreifen muss und sollte. Und ob dann, davor war es Diversity, ne? Jetzt ist es die Klimathemen, klar, das Personalmarketing, da gibt es auch Trends und da muss man halt gucken, was jetzt dann der nächste ist und dann der dann vielleicht das Thema wieder ablöst.
Schreiben Sie auch was zum Thema Onboarding bei sich auf die Seiten oder ist das dann nachgelagert, dass Sie dann in den Erstgesprächen darauf nochmal eingehen? Und ich habe den Eindruck ganz oft, dass das von den Pflegefachkräften auch zunehmend gefragt wird, dass die sich einfach begleitet fühlen und nicht ins kalte Wasser geschmissen werden, dass sie einfach auch einen Mentor zur Hand bekommen, gerade in den ersten 6 Monaten im Rahmen der Probezeit, aber auch für Auszubildende natürlich ganz wichtig.
Ja, wichtig ist da in der Stellenanzeige aber eben konkret zu werden, ne? Wenn man einfach nur schreibt, gutes Onboarding, das ist eine leere Floskel, die bringt gar nichts, sondern man muss dann schon schreiben, was bedeutet denn das? Ist es jetzt der Buddy, der den Auszubildenden an die Hand nimmt, der Buddy aus dem 6. Semester, der den Erstsemester hilft bei den ersten Schritten? Oder ist es, wir haben zum Beispiel ein besonderes Onboarding-Programm für die Intensivpflegefachkräfte oder Intermediate Care, die durchlaufen eine ganz eigene Onboarding-Seminare und das zum Beispiel, also binden wir bei allen Stellen, die was mit Intensivstation zu tun haben, natürlich auch gleich in der Stellenanzeige mit ein und verlinken auf einen Artikel im Karriereblog, wo dann dieses Onboarding mal, wo wir mal eine Reportage dazu geschrieben haben und so. Genau, das Thema, also ja, das Thema ist wichtig, das sollte man auch ansprechen, aber nicht mit leeren Floskeln, sondern mit konkreten, kurzen, knackigen Programmbeschreibungen, was sich denn nun wirklich hinter dem guten Onboarding verbirgt.
Sie sind in der Sozialwirtschaft oder im Gesundheitswesen tätig und fragen sich, welche Rolle künstliche Intelligenz in Ihrer Branche spielt? Dann dürfen Sie unseren Kongress der Sozialwirtschaft nicht verpassen.
Am 25. und 26. November dreht sich alles um das Thema KI in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft mit spannenden Vorträgen, Best Practices und Diskussionen.
Erfahren Sie, wie KI unser Tagesgeschäft verändert, welche Chancen sie bietet und welchen Herausforderungen unsere Branche ausgesetzt ist. Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich mit Expertinnen und Experten auszutauschen, um wertvolle Impulse für Ihre Arbeit zu gewinnen.
Alle Informationen und die Anmeldungen finden Sie auf unserer Website unter www.sozialgestaltung.de. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie.
Daniela, wenn du eine weitere Frage zu dem Thema hast, würde ich noch einmal ganz kurz den Schwenk zurücknehmen wollen. Gerne, Sie hatten es zu Anfang gesagt, vornehmlich Recruiting, digitales Recruiting über TikTok, also Social Media allgemein über TikTok. Facebook auch noch oder ist das schon nicht mehr?
Nee, Facebook haben wir abgeschaltet, ja.
Haben die abgeschaltet? Ah ja, okay. und dann natürlich noch Instagram. Habe ich noch was vergessen?
LinkedIn.
LinkedIn, natürlich. Okay. Ist es denn aber LinkedIn tatsächlich auch so, dass Sie dort Pflegefachkräfte ansprechen oder sind das dann eher, ist das dann eher im medizinischen Bereich bis hin zu Ärzten beziehungsweise dann auch, ich sage jetzt mal, hierarchische, höhere Positionen in einem Krankenhaussektor?
Nein, alle. LinkedIn hat ja den Vorteil noch, dass der Algorithmus noch anders funktioniert als bei Instagram und TikTok. Bei LinkedIn ist es wirklich so, dass noch die Unternehmensbeiträge verstärkt in den Feeds ausgespielt werden. Also da hat man auch die Chance, wenn ich jetzt auf meinem Unternehmensprofil irgendeine schöne Aktion bespreche, dass die dann auch alle, die mir folgen, sehen. Während wenn ich das auf Instagram mache, hatte ich ja eingangs schon gesagt, wird wahrscheinlich dieser Post überhaupt gar nicht mehr eingespielt in den Feed der Leute. Deswegen ist LinkedIn so wichtig und da sind auch Pflegefachkräfte und ja auch Ergotherapeuten. Also gerade Menschen auch, die vielleicht bei Facebook und Instagram vorsichtig sind, weil sie sagen, ich will jetzt hier nicht mein Privatleben ausbreiten, was ich esse und wo ich im Urlaub bin, das geht die Leute nichts an, aber die verstehen halt, dass LinkedIn ein Karrierenetzwerk ist, wo man halt Karrierethemen bespricht und fühlen sich da sogar sicherer als in den anderen sozialen Netzwerken.
Absolut, okay, stimmt. Und wie ist das jetzt bei TikTok? Da gibt es natürlich auch teilweise berechtigt, teilweise unberechtigte Kritiken zum Datenschutz, beziehungsweise eben genau das, was Sie gerade sagten, welche Themen spiele ich dort und wer kann was sehen und so weiter. War das bei Ihnen in der Umsetzung, auch das Portal oder dieses Medium zu nutzen, schwierig, um letztendlich auch die DRK-Kliniken davon zu überzeugen, dass Sie auch über TikTok eben entsprechende Kampagnen starten?
Nein, das war überhaupt nicht schwierig, weil ich einfach das ganze Vertrauen genieße und ja auch eben die ganzen Erfolge der letzten Jahre. Wir haben ja auch einige Awards gewonnen und eben die Steigerung der Bewerberzahlen. Also da stellt jetzt niemand mehr in Frage, wenn wir sagen, das muss jetzt das nächste Projekt sein. Natürlich ist es aber ein Datenschutzthema und auch das gilt ja auch für WhatsApp. Ne? Für mich ist dann aber immer nicht die Frage, machen wir es oder machen wir es nicht, weil das steht einfach völlig außer Frage, dass man für Nachwuchsgewinnung TikTok machen muss, sondern die Frage ist, wie setzen wir es eben auf und auch bei WhatsApp. App, ne? Und da haben wir uns mit unseren Datenschützern besprochen. Wir haben das auf der Datenschutzseite ausformuliert, wie wir das genau nutzen. Und es ist auch nicht, der Datenschutz sagt ja auch nicht, dass irgendwas verboten ist, sondern der sagt, man muss informieren über das, was man tut. Die Nutzer müssen die Wahl haben. Ne? Man dürfte jetzt nicht sagen, alle können sich nur noch über TikTok bei uns informieren. Wir schalten einfach mal das Karriereportal ab. Aber ja, wenn man das als Alternative anbietet und allen klar ist, was dann mit eventuellen Anfragen, die darüber eingehen, passiert, dann darf man es auch nutzen. Und da sind wir sensibel. Und lernen sicher auch immer wieder dazu. Das ist ein Prozess. Ne? Da muss man sich auch selber in die Denke erstmal reinfinden. Aber ja, TikTok muss sein. Und da sind wir jetzt ja auch mit einer neuen Strategie im letzten Jahr ganz erfolgreich gewesen. Da haben wir einen Nachwuchsschauspieler und Synchronsprecher eingestellt als Minijobber, der so als Corporate Influencer auf TikTok unterwegs war, wie so ein kleiner rasender Reporter im Unternehmen und den Mitarbeitern die Scheu vor TikTok genommen hat. Weil das war schon schwieriger für TikTok, Leute zu finden, die da Lust haben, mit in den Clips, also Mitarbeitende, die in den Clips mit zu sehen sein wollen. Das war ein bisschen schwieriger als LinkedIn. Und da hat aber der Luke das total gut geschafft, sozusagen die Angst vor diesem Kanal zu nehmen. Und das hat er um ein knappes Jahr gemacht. Jetzt ist er wieder verstärkt an der Uni und seine Schauspieljobs eingebunden. Und deswegen haben wir das jetzt eben an unsere Corporate Influencer übergeben, die wir gerade die letzten 3 Tage geschult haben.
Sie haben eingangs gesagt, dass man für ein vernünftiges Recruiting eigentlich eine komplette Recruiting-Abteilung aufbauen muss. Arbeitgebermarke, Karriereportal, WhatsApp-Kommunikation und so weiter. Haben Sie einen Tipp für Unternehmen, die nicht die Möglichkeit haben, so eine komplette Abteilung aufzubauen, wo vielleicht 1-2 Leute in der Personalabteilung sitzen, die sich hauptsächlich ums Vertragswerk kümmern? Was können Sie denen für Tipps an die Hand geben, wie man das Ganze auch im Kleinen starten kann?
Also erstens eine Abteilung, damit meine ich ja nicht 10 Personen, ja, sondern ich meine damit ein eigenes unabhängige Einheit im Unternehmen, die bei der Geschäftsführung angesiedelt ist und eben nicht in der Personalabteilung und nicht in der Öffentlichkeitsarbeit, weil sie dann immer unter ferner liefen bei den 1000 anderen Themen, die in den Abteilungen auch laufen werden. Also eine Recruiting-Abteilung kann auch ein Team aus 2 Personen sein. Bei mir sind es 4 Personen. Ich habe eine Freundin, die macht dasselbe wie ich bei einem anderen Unternehmen, die hat 6 Personen. Aber also da kann man natürlich variieren, je nachdem, welcher Träger man ist und wie groß. Aber dass sie eine eigenständige Recruiting-Einheit brauchen, wo die Leute nichts anderes mehr machen und nicht noch mit 30% der Stelle irgendwelche Verträge schreiben, das muss ich leider sagen, wenn sie das nicht haben, klappt es nicht. Dann klappt modernes Recruiting nicht. Und da muss auch der Allerkleinste, muss da eben irgendein anderes Projekt aufhören. Es tut mir leid, aber da kann ich nicht anders machen. Das wäre fahrlässig von mir zu sagen, dass das ginge. Es geht nicht. Ich mache das seit 15 Jahren und ich habe auch bei der Diakonie schon viele Träger beraten und über Jahre gesehen, was passiert, auch wenn man das Ganze mit Fördermittelprojekten startet, die dann nach 3 Jahren wieder zu Ende sind. Es klappt einfach alles nicht. Sie brauchen das nachhaltig im Organigramm als eigenständige Abteilung, die auch ein gewisses Standing im Unternehmen hat. Und ansonsten ist mein Tipp für kleinere trotzdem, das Geld für das Karriereportal in die Hand zu nehmen. Man muss jetzt nicht so eine große Lösung haben wie wir. Es gibt auch für sozusagen einen schmaleren Geldbeutel, aber suchmaschinenoptimierte eigene Karriereseite, die eben unabhängig von der anderen Unternehmenswebseite funktioniert. Ja, da habe ich auch Tipps, wenn ich gefragt werde und das spart eben später das Geld, was man sonst für Stellenanzeigenschaltungen oder sonst was ausgibt.
Ja, absolut. Oder auch für Leiharbeitskräfte im Worst Case natürlich, die dann natürlich genau so ein Recruiting-Budget bei weitem sprengen, dann über mehrere Monate hinweg. Und ich glaube, das muss man sich auch nochmal auch von Seiten der Entscheidungsträger und der Leute, die letztendlich dann auch einstellen, dann auch nochmal gut durchdenken, ob man nicht dann einmal Recruiting-Budget dann auch locker macht. Und dahingehend dann auch nochmal die Frage, kann man so eine Cost per Hire messen? Beziehungsweise, Sie haben ja jetzt viel investiert, auch in den letzten Jahren, für diese Maßnahmen, die Sie erfolgreich umgesetzt haben, konnten Sie die Cost per Hire letztendlich trotzdem senken oder wie kann man das oder wie hat sich das bei Ihnen umgesetzt?
Also die Cost per Hire, finde ich, ist nur sinnvoll zu messen, wenn man zwei Tools vergleicht. Ja. Die gesamte Cost per Hire zu messen und da jetzt jede Employer Branding Kampagne bis hin zu den Stromkosten fürs Recruiting Büro reinzurechnen, ich finde das immer etwas sinnlos. Ich nutze diese Zahl, wenn ich 2 neue Kanäle ausprobieren will, sagen wir mal 2 neue Apps oder 2 Stellenbörsen für Ärzte oder so, also sehr ähnliche Tools und will jetzt wissen, wo stecken wir Geld hin, wenn es denn unbedingt sein muss. Da mache ich dann mit beiden Apps 3-monatige Projekte, möglichst mit einer ähnlichen Stelle, möglichst in einer ähnlichen Jahreszeit und dann vergleiche ich die Cost per Hire und nehme dann das Tool, wo die bessere Cost per Hire rauskommt. So insgesamt, ich berechne die zwar, aber ich finde, die Zahl ist, wer will jetzt sagen, ob 1.000 oder 4.000 oder 10.000 Euro da wichtig sind. Es hängt ja auch von der Stelle ab, wie schwer ist die Vakanz zu besetzen, wie lange war die vorher schon frei, also das hängt einfach von so vielen Faktoren ab, dass ich diese Zahl ohne den Zusammenhang eines Tools irgendwie nicht hilfreich finde.
Ich hatte eben überlegt, als wir über das Thema Onboarding gesprochen haben, wie stehen Sie denn zum Thema Offboarding?
Ja, also klar, dann idealerweise, und das machen die Pflegedienstleitungen auch, sie fragen, warum man geht, ne? Und führen da auch anonymisierte Statistiken, wie viele gehen in Rente, wie viele verlassen die Stadt, wie viele gehen aber auch zur Konkurrenz in der Stadt. Und daraus kann man auch gut ablesen, wer jetzt vielleicht hätte gebunden werden können, wenn man sich mehr Mühe gegeben hätte. Wir im Recruiting haben mal eine Boomerang-Recruiting-Aktion gemacht, nämlich da haben wir uns von den Pflegedienstleitungen Listen geben lassen von Leuten, wo sie traurig waren, die verloren zu haben und wo sie auch wussten, die sind noch in Berlin. Und dann haben wir Boomerangs aus Australien bestellt, so Schlüsselanhänger, richtig hochwertige, also nicht irgendein Schrott, Plastikschrott irgendwo, sondern Holz, handbemalt, wunderschöne Boomerangs und die haben wir diesen Leuten geschickt. In einer großen Aktion, eine niedrige, dreistellige Zahl von Leuten haben wir erstmal angeschrieben, probeweise. Da kamen 2, 3 Einstellungen auch wieder bei raus. Also das ist wie jede Recruiting-Maßnahme ist es halt, ist mühselig. Aber eben kann eine Säule sein, dass man auch mal sagt, so Mensch, lass uns doch mal an die denken, die schon mal bei uns waren. Und manche haben sich einfach auch nur gemeldet und gesagt, ich habe jetzt längst eine Stelle im Verband, ich arbeite gar nicht mehr im Schichtdienst und will da auch nicht mehr zurück. Aber ich fand es trotzdem total nett, von euch den Boomerang zu bekommen. Und das zahlt ja dann auch wieder aufs Image ein.
Super, ich finde nämlich auch, dass das eine Maßnahme ist, die teilweise sträflich vernachlässigt wird. Ne? Also ich meine, klar, wenn die Leute gekündigt haben, haben sie häufig keine Aktien mehr, irgendwie noch Feedback zu geben. Aber ich glaube, dass wenn man mal nachfragt, man doch an der einen oder anderen Stelle vielleicht wertvolle Hinweise bekommt, was man hätte anders oder besser machen können.
Auf jeden Fall.
Ja.
Vielen Dank an Sie, Frau Rüdenbeck-Schäfer, und auch an dich, Lukas, für dieses spannende Gespräch und dass ihr und Sie Ihre Expertise mit uns geteilt haben. Wir hoffen natürlich, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Folge eine Menge Anregungen entnehmen konnten für Ihr Recruiting und wünschen Ihnen dabei natürlich zukünftig viel Erfolg. Und damit sage ich vielen Dank und auf Wiederhören.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.